Wir wollen uns heute mit Versen aus einem Brief des Apostel Paulus an Timotheus beschäftigen. Ich lese aus dem ersten Timotheusbrief aus dem zweiten Kapitel ab Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in gehobener Position sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Gott und Retter, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Der Gott, der möchte, dass alle Menschen gerettet werden, er hat Gefallen daran, wenn wir in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit ein stilles und ruhiges Leben führen können. Wir wissen, dass ein solches stilles und ruhiges Leben für sehr viele Menschen in dieser Welt, auf dieser Erde nicht gilt. Wir haben ja schon etwas gehört von der Situation in Ägypten. Und dabei ist Ägypten im Vergleich zu manchen anderen Ländern noch ein relativ sicheres Land für Christen. Wir wissen um Nordkorea und wir wissen um andere islamisch geprägte Staaten, in denen es eben nicht möglich ist, in Stille und Ruhe ein Leben zu führen, in Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Und auch Jesus Christus machte seine Jünger gleich von vornherein ganz klar deutlich, dass Nachfolge mit Hass, mit Ablehnung, Verfolgung verbunden sein kann. Und doch lesen wir hier, dass Gott Gefallen daran hat, wenn wir in einem stillen und ruhigen Leben fromm und ehrbar leben. Er hat Freude daran. Er findet es gut. Und deshalb brauchen wir auch nicht zu suchen, was wir falsch machen, wenn wir wegen unseres Christseins nicht verfolgt und nicht gehasst werden. Wir dürfen es dankbar annehmen, dass wir unter solchen guten Bedingungen leben dürfen. Aber wir wollen uns fragen, ob wir diese Gegebenheiten, die uns geschenkt sind, auch wirklich nutzen, um ein Leben in Frömmigkeit und Ehrbarkeit zu führen. Wir haben vorhin ja auch schon gehört, dass wenn man in einem anderen Land und in einer anderen Kultur ist, ein plötzlich deutlich wird, wie viel für unseren Herrn zu tun ist. Und vielleicht können wir das hier unter unseren sicheren Umständen nicht so deutlich sehen. Und deswegen wollen wir uns fragen, wie sieht unter diesen günstigen Bedingungen ein Leben in Frömmigkeit und Ehrbarkeit aus. Fromm leben heißt, mit der ganzen Persönlichkeit Gott ehren und zu respektieren. Ehrbarkeit bezieht sich mehr auf unser Verhältnis zu den Menschen, wie unser Leben bei den anderen ankommt. In einer Übersetzung wird das auch so formuliert, statt Ehrbarkeit, das ist die Aufrichtigkeit unseren Mitmenschen gegenüber. Wenn sich hier der Apostel Paulus an Timotheus bzw. die Gemeinde in Ephesus wendet, dann hat er sicher in erster Linie diese Situation eines Verfolgtseins durch Machthaber und deren Anhänger im Auge. Aber die Stille und Ruhe eines gottgefälligen Lebens kann auch unter unseren Bedingungen gestört sein. Bei uns sind es aber mehr persönliche Probleme mit anderen Menschen, die unseren Nachfolger beeinträchtigen, die unsere Nachfolge stören und behindern. Es ist nicht möglich, ein Leben in Ruhe und Stille und Frömmigkeit zu führen, wenn der Zorn oder der Ärger über einen anderen Menschen oder gar über eine Schwester oder einen Bruder an mir nagt. Und deswegen wollen wir uns fragen, was können wir tun, um unter unseren Bedingungen nun wirklich ein frommes und ehrbares Leben zu realisieren? Ich ermahne nun, oder es kann auch übersetzt werden, ich ermutige uns, ich ermutige euch. Es ist nicht nur ein Ermahnen mit erhobenen Zeigefinger, sondern es ist auch Ermutigung, was er jetzt sagt, das gilt, das dürfen wir annehmen. Ich spreche euch nun zu, vor allen Dingen das Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagung getan werden für alle Menschen. Wir dürfen füreinander einstehen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, damit wir gottesfürchtig, dass wir in Ruhe und Stille unserem Gott gehören, unserem Gott dienen können. Was bewegt uns anderen Menschen gegenüber? Wodurch wird unsere Haltung zu anderen Menschen bestimmt? Ist es nicht so, dass wir uns von all unseren Menschen, mit denen wir zu tun haben, ein Bild machen und den anderen dann sehen als dieses Bild und aufgrund dieses Bildes, was wir von ihm haben, uns gegenüber dem anderen geben, uns zu ihm verhalten. Wie viel Not gibt es unter den Menschen und auch unter uns, nur deshalb, weil wir den anderen in erster Linie als Objekt unserer Beurteilung und nicht als Anliegen unserer Gebete sehen. Wie oft müssen wir feststellen, dass wir andere kritisieren, vielleicht auch mit Recht kritisieren, ohne für sie zu beten, ohne für sie gebetet zu haben. Wenn es hier heißt, vor allen Dingen betet, fleht füreinander, dankt füreinander und haltet Fürbitte für andere. Da geht es um unsere Haltung zu unserem Nächsten. Wenn wir das beachten, dann können wir einander annehmen. Dann können wir den anderen besser verstehen. Und weil wir ihn besser verstehen, können wir ihn vielleicht auch besser zurechtbringen, zurechtweisen, dort, wo er auf einem falschen Weg ist. Wir dürfen füreinander bitten. Und dabei dürfen wir alle Möglichkeiten des Gesprächs zu Gott nutzen. Wir dürfen flehen, wir dürfen ringen für den anderen. Gott hält uns dann nicht für aufdringlich. Wir dürfen danken füreinander. Oft wird es uns deutlich, wie viel Grund wir haben, auch innerhalb unserer Gemeinde, für den Bruder oder für die Schwester zu danken. Und dieses Danken hat noch den Vorteil, dass uns darin deutlich wird, was wir an den anderen haben, und dadurch bereichern wir unser eigenes Leben. Und wir dürfen Fürbitte tun füreinander. Es ist ja notwendig, weil weder der andere noch ich selbst vor Gott bestehen kann. Es ist ja nicht immer zu Unrecht, wenn ich an anderen Fehler sehe oder wenn ich bei anderen Mängel beobachte. Aber auch hier gilt, die Mängel bei dem anderen sollten nicht in erster Linie Gegenstand meiner Beurteilung sein oder meiner Verurteilung, sondern meiner Fürbitte, dass ich für den anderen bei Gott einstehe. Jesus Christus tat Fürbitte für die, die ihn gequält, die ihn gepeinigt haben. Wie viel mehr haben wir Grund, füreinander Fürbitte zu tun, füreinander bei Gott einzutreten, dort, wo wir Fehlversagen, dort, wo wir Fehler bei dem anderen sehen. Wir dürfen unseren Draht, unsere Beziehung, die wir zu Gott haben, nutzen, um einander besser anzunehmen, um einander mehr zu lieben, um einander mehr zu verstehen. Die Gefahr, andere Menschen in ein Schubfach einzuordnen, ist wahrscheinlich bei Politikern, bei denen, die in gehobener Stellung sind, und hier werden die Könige auch angeführt, besonders groß. Wir neigen dann besonders schnell, sie als ein Schicksal anzusehen, dem wir ausgesetzt sind und dem wir uns nicht widersetzen können. Auch hier sind wir nicht zur Passivität, sondern zur Aktivität aufgerufen. Wir dürfen sie und sollen sie in unsere Gebete einschließen. Weil es bei ihnen besonders schwer ist, sind sie vielleicht hier extra aufgeführt. Und sie sind natürlich auch deshalb extra aufgeführt, weil sie ja besondere Macht, besonderen Einfluss haben im Hinblick auf unsere Lebensmöglichkeiten auch als Christen. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Aber, und auch das müssen wir einfach feststellen, die Wirklichkeit entspricht nicht diesen Wünschen Gottes. Soweit wir es erkennen können, gehen die meisten Menschen dem Tod entgegen, sterben die meisten Menschen, ohne Frieden mit Gott gefunden zu haben. Und auch in unserem eigenen Leben, in unserem Leben der Nachfolge, dürfen wir auf der einen Seite feststellen, dass Gott unsere Gebete erhört. Dürfen wir uns darüber freuen, dass uns so oft deutlich wird, dass Gott im Regiment sitzt, dass er die Macht hat und dass er unsere Gebete erhört. Aber es ist auch Tatsache, dass wir viele Gebete, auch biblisch fundierte Gebete, zum Beispiel um das Heil anderer, an Gott richten und nicht erhört werden. Wir müssen feststellen, dass wir auch dort, wo wir uns von Gott gerufen wissen, nicht das erreichen, was wir von Gott erbeten haben. Oft nicht den Segen schenken können und in dem Umfang zum Segen sind, wie wir das gern möchten und wie wir das auch im Sinne unseres Herrn, von unserem Herrn erbeten haben. Wir scheuen zwar uns, das zuzugeben, aber es ist so, dass wir in dieser Hinsicht in unserem Leben als Kinder Gottes auch Enttäuschungen hinnehmen müssen. Und daraus ergibt sich immer wieder diese alte Frage: Wie können wir das, was wir erleben, mit diesem Gott, dem wir nachfolgen, an dem wir glauben, der unser Herr und Heiland ist, in Einklang bringen? Damals hatten die Menschen die Möglichkeit, einfach davon auszugehen, dass es mehrere Gottheiten, dass es mehrere Götter gibt. Dann konnte man den einen Gott verantwortlich sehen und für eine andere war ein anderer Gott verantwortlich. Und sie konnten sich gegebenenfalls auch gegenseitig bekämpfen. Da konnte man solche Widersprüche leicht erklären. Aber das ist nicht die wahre Situation. Der Apostel Paulus weist hier extra nochmal darauf hin, und das war bei den Ephesern damals sicher notwendiger als bei uns heute: Es gibt nur einen Gott. Der Gott, der möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und der Gott, der es zulässt, dass manche und zeitweise auch viele im Elend umkommen, ist der gleiche. Der Gott, den wir auch erleben als der, der unsere Gebete erhört, der Wunder tut, die uns froh machen, ist derselbe Gott, der auch Enttäuschungen in unserem Glaubensleben und in unseren Glaubenserwartungen zulässt. Wir können das Handeln, das Denken, das Wesen Gottes nicht auf Grundlage unserer Überlegungen, auf der Grundlage unseres Intellektes verstehen. Wir können nur zur Kenntnis nehmen und wir dürfen das auch als Christen zur Kenntnis nehmen, dass Gottes Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Wie der Himmel hoch ist über der Erde, so hoch sind seine Gedanken über unsere Gedanken. Wir dürfen und wir müssen uns damit abfinden, dass wir es mit einem Gott zu tun haben und nicht mit einem besonders guten und klugen Menschen. Seine Gedanken sind andere Gedanken als unsere Gedanken. Aber seine Gedanken sind richtige Gedanken. Aber das Problem des Menschen ist ja gar nicht, dass er Gott nicht begreifen kann, dass er Gott nicht verstehen kann, sondern das Problem des Menschen ist, dass die Beziehung zu Gott, die Verbindung zu Gott zerstört, dass sie abgebrochen ist. Das, was Gott für den Menschen bestimmt hat, ist vergleichbar mit einer glücklichen Kindheit. Und eine glückliche Kindheit ist nicht daran gebunden, dass das Kind weiß, was die Eltern weiß, oder dass das Kind den Überblick hat, den die Eltern haben, sondern für eine glückliche Kindheit ist es so wichtig, dass das Kind weiß, da ist jemand, der ist ganz für mich da. Dass das Kind weiß, es ist geliebt. Dass das Kind weiß, wohin es gehen kann. Dass das Kind in einer glücklichen Kindheit, das auch Schmerzen hat, das auch Leid erlebt, mit dieser Not zur Mutter laufen kann, damit es getröstet wird. Und das ist und darf unsere Situation sein. Wenn wir etwas nicht begreifen, wenn für uns etwas schwer verständlich wird, wir dürfen zu Gott kommen als zu dem Vater, der uns lieb hat. Aber zunächst gilt erstmal, dass diese Verbindung, dass diese Beziehung des Menschen zu Gott nicht geh, sondern zerstört ist. Sie ist zerstört aufgrund unserer Gedanken und unserer Taten, die nicht den Geboten Gottes entsprechen. Aber, und es gibt auch keinen anderen Gott, an den wir uns wenden können. Es gibt nur den einen Gott. Und das Verhältnis zu diesem einen Gott ist kaputt. Aber die Situation ist nicht aussichtslos. Denn es gibt auch einen Mittler, den Mittler Jesus Christus, der für unsere Schuld gestorben ist, der das auf sich genommen hat und damit die Wand eingerissen hat, die zwischen Gott und uns Menschen steht. Und damit ist der Weg wieder frei, ist die Möglichkeit wieder da, dass wir zu Gott kommen können und er uns wie Kinder annehmen kann. Und nun dürfen wir als Kinder Gottes in diesem Sinne eine glückliche Kindheit haben, weil wir zu diesem Gott kommen dürfen Und weil wir wissen, er ist bei uns, er hat uns lieb, auch in unserem Nicht-Verstehen können vieler Dinge. Wir dürfen uns freuen, wenn wir immer wieder erleben, dass er eingreift, dass er handelt. Wir dürfen uns als seine Kinder wissen. Und wie eine glückliche Kindheit auch wichtig ist für das spätere Bestehen im Leben, hat auch unser Leben hier als Kinder Gottes einen eigenen Wert wie der eigene Wert eines Kindeslebens. Aber es ist auch Vorbereitung für das, was kommen wird. Unsere Situation, die Situation des Menschen, ist nicht aussichtslos, trotz unseres Versagens, trotz unserer Schuld. Denn Gott ist von sich aus uns entgegengekommen. Er hat seinen Sohn gesandt, damit wir heil werden können. Und das ist die Wahrheit, auf der wir unser Leben aufbauen dürfen. Und Gott hat es uns nicht nur mitgeteilt, nicht nur gesagt, sondern in diesem Sinne auch ganz im Sinne menschlicher Überlegungen bewiesen. Er hat den von ihm gesandten und für unsere Schuld gestorbenen Jesus Christus aus den Toten auferweckt. Er lebt und wir dürfen zu ihm kommen. Wir dürfen ihn annehmen als unseren Herrn und Heiland. Amen.